Martin Luther und Johannes Calvin, das sind zwei Personen, zwei Männer, die immer wieder für Diskussionen gesorgt haben, manchmal auch für Konflikte, und es ist sogar bis heute so, dass es darüber Konflikte gibt. So, warum sollte es sich lohnen, sich mit diesen Männern zu beschäftigen? Warum gibt es auch immer wieder diese Diskussionen, diese Konflikte? Darüber wollen wir heute sprechen im Offenbargespräch. Und ich freue mich, dass dazu heute der Matthias Lohmann hier ist und der Martin P. Grünholz hier ist. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch beiden über Martin Luther und über Johannes Calvin. Matthias, ich würde gern bei dir einsteigen. Du betreibst ja einen Podcast, den Pastoren-Podcast der FEG München Mitte. Und kürzlich hattest du da eine mehrteilige Folge, ich glaube, es waren 6 Folgen, über Johannes Calvin. Warum 6 Folgen über Johannes Calvin? Was ist an Johannes Calvin so faszinierend? Und vielleicht wäre es auch gut, du sagst ein paar grundsätzliche Worte über Calvin, weil ich glaube, Luther eher bekannt. Man hat vielleicht mal einen Luther-Film gesehen. Johannes Calvin sind nicht unbedingt alle unsere Zuschauer firm. Wer war das eigentlich? Kannst du dazu was sagen?
Vielleicht darf ich gleich am Anfang, soll man eigentlich nicht machen, dass man den Fragesteller gleich erstmal korrigiert. Ja. Aber tatsächlich ist der Pastoren-Podcast der FEG München Mitte, also Matthias Mockler und ich betreiben den gemeinsam. Und wir haben dort eine Serie gemacht über den Calvinismus. Mhm. Und das möchte ich bewusst abgrenzend sagen, weil Calvin nicht zwingend für den Calvinismus steht. Calvinismus ist eine kurze Zusammenfassung eines Aspekts der Lehren von Calvin. Das nur als Hintergrund dazu. Aber zu Johannes Calvin selbst. Er ist Franzose, Jean Calvin, geboren im Juli 1509 und dann von seinem Vater erstmal losgeschickt worden, Theologie zu studieren. Dann hat der Vater sich mit der Kirche überworfen und dann hat er gesagt, nein, Sohnemann, dann werd Jurist. Und dann hat er Jura studiert und im Jurastudium in Orléans ist er mit den Humanisten in Kontakt gekommen und dabei dann auch mit ersten Anhängern von Martin Luther, reformatorischer Theologie, die ihn geprägt hat, die wohl auch dazu geführt hat, dass er wohl Anfang der 30er Jahre dann zum Glauben gekommen ist. Dann ist er nach Paris zurückgekehrt und dort hat er zusammen mit einem guten Freund, Kopp, der damals gerade neu berufen war als Präsident der Sorbonne, seine Antrittsrede geschrieben. Und als Kopp diese Rede hielt, in der er sich ganz klar zur lutherischen Theologie, zur Reformation positionierte, gab es Stress. Sie mussten fliehen und so kam Calvin dann aus Frankreich in die Schweiz, war zuerst in Basel. Dort hat er den ersten Entwurf der Institutio, seines bekanntesten Werkes, verfasst. Das ist 1535 fertig geworden, 1536 erstmals veröffentlicht. Er hat das immer weiter überarbeitet, bis, ich glaube, 1559 war dann die letzte Ausgabe, also ein Werk, das immer weiter wuchs, aber damit machte er sich einen Namen als Theologe. Und dann kam er nach Genf, eigentlich nur auf der Durchreise, er wollte eigentlich nach Straßburg zu Martin Bucer und wurde dort aufgehalten von einem feurigen Prediger, Farrell, der in dieser gerade zur Reformation gekommenen Stadt Calvin ermahnte, du musst hier bleiben. Das ist dein Ort, von Gott angewiesen und du kannst nicht einfach in die Studierstube. Calvin war also eigentlich viel mehr so ein Theologe, der gerne sich zurückgezogen hätte, Bücher gelesen hätte, ganz anders von seiner Persönlichkeit her sicher als Martin Luther. Kein Mann, der mit dem Bier in der Hand eine Runde mit lustigen Freunden gehabt hätte, sondern wirklich so der Theologe, ja, akademisch geprägt, Asket durch und durch. So war Calvin. Von daher würde ich mal sagen, längst keine so anziehende Persönlichkeit wie Martin Luther. Und genau, dann musste er nach 2 Jahren Genf verlassen. Dann ging er nach Straßburg, wollte dort nun sein Akademikerleben haben, aber auch das konnte nicht sein, weil Bucer das nicht zuließ und ihm gesagt hat, deine Berufung ist jetzt hier, dich um die französischen Flüchtlinge zu kümmern, um die französische Flüchtlingsgemeinde. Das heißt, er war 3 Jahre Pastor in Straßburg, hat dort geheiratet und ist dann wieder eingeladen worden, nach Genf zurückzukehren. Und der erste Sonntag in Genf, das vielleicht auch so als kleine Anekdote und auch bezeichnend für Calvin, alle erwarteten, dass er jetzt eine Abrechnung haben wird hier mit den Leuten, die ihn aus der Stadt vertrieben hatten, 3 Jahre vorher. Aber nichts dergleichen, er hat einfach dort weiter gepredigt, beim nächsten Bibelvers, wo er 3 Jahre vorher aufgehört hatte. keine persönliche Abrechnung, keine. Es ging ihm nie um sich selbst. Und das zeigt sich im ganzen Leben und auch in seinem Sterben. Er hat Anordnung gegeben, dass er zum Beispiel in einem unmarkierten Grab beerdigt werden wollte. Das heißt, wir wissen nicht genau, wo er beerdigt ist. Calvin wollte keinen Calvin-Hype, sondern er wollte Menschen zu Gottes Wort hinführen. Von daher war er sehr klar ein Prediger, ein Verkündiger von Gottes Wort und zugleich ein Theologe. Und das zeigt sich in seinem ganzen Werk. Das war immer das Miteinander, seine Theologie informierte seine Predigten, aber auch seine tiefe Textauslegung in den Predigten informierte wieder seine Theologie. So vielleicht kurz zusammengefasst, gestorben 1564, wenn ich mich nicht täusche.
Wow, also wir sehen schon, hier sitzt ein echter Kenner des Lebens von Calvin. Und Calvin wollte keinen Calvin-Hype, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf zurück. Vorher zu dir, Martin. Ich möchte dich zuerst fragen, so, du hast im Lauf deiner theologischen Ausbildung dich immer wieder mit Martin Luther beschäftigt, war ein großes Thema für dich. Was würdest du sagen, warum ist es lohnend, sich heute noch mit Martin Luther zu beschäftigen?
Also nicht nur aus geschichtlichem Interesse zu sagen, da war mal irgendwie ein großes, das wäre viel zu wenig. Das wäre vielleicht auch spannend, wie große historische Persönlichkeiten in unserem Land waren. Aber nein, er hat wirklich aus meiner Sicht die Beauftragung auch von Gott gehabt, ganz neu wieder was zur Geltung zu kommen, das Evangelium zur Geltung zu kommen, das in Gefahr gedroht ist, verloren zu gehen, verschüttet zu gehen, auch in der Zeit, auch in der Theologie seiner Kirche und das dort in Gott bewusst gebraucht hat, als sein Werkzeug das Evangelium wieder neu hervorzugraben und hervorzubringen und dass die Theologie nicht was ist, was irgendwie halt nur auf Klerikern betreiben und eben da ist dann der Papst, da sind die Bischöfe, die Kardinäle, sondern dass die Theologie, vor allem das Wort Gottes, dass es in die Herzen der Menschen muss. Und es geht nicht nur, ich gehöre zur Kirche und das war's, der Rest ist egal, ich verstehe eh nichts, sondern es muss wirklich in die Herzen des Einzelnen hineingehen und dort die Wirkung erzeugen und auch eine persönliche, auch eine Heilsgewissheit hineinzukommen. Und deswegen die Grundfrage für ihn war das immer so, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und das zeigt eigentlich zutiefst die existenzialistische Bedeutung, die Luther auch hat, für den Einzelnen. Es ist natürlich, Peter Brunner sagte so, das ist nicht mehr eine Frage, die es für uns heute so relevant ist. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Stellt heute keine Maler. Mensch, mehr ist so, wie bekomme ich einen gnädigen Arbeitgeber? Wie bekomme ich einen gnädigen Partner? Und so trotzdem hat was in unserem zutiefst unserem Leben uns drin, wer bin ich, wo gehöre ich hin, auch ein Zugehörigkeitsbegriff. Und Oswald Bayer hat es eigentlich so zusammengefasst, was ich sehr gut finde, dass das Thema der Theologie insgesamt, für die auch dann insgesamt, aber auch besonders auch Martin Luther auch steht, sagt, ist der sündigende Mensch und der rechtfertigende Gott. Und ich glaube, dass das so das Kern auch der lutherischen Theologie ist, der sündigende Mensch und dass Gott dem widerspricht, der Sünde des Menschen widerspricht, und dass Gott derjenige ist, der den Menschen sucht, wie Jesus auch dann sagte in Lukas 19, Vers 10, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dass Menschen verloren sind und Gott derjenige ist, der in die Welt hineinkommt, um verlorene Menschen zu suchen, zu finden und zu rechtfertigen. Und das war das tiefste Anliegen auch von Martin Luther, dass das eigentlich wieder, hat er selbst erfahren, dass eigentlich genau das verkündigt werden muss, dass die Kirche genau diese Botschaft des Evangeliums eigentlich wieder neu in unsere Zeit, unsere Welt hinein auch dann verkündigen muss. Und ich glaube, dass das die bleibende Berechtigung ist, die bleibende Anliegen ist, warum es sich lohnt, mit Luther und mit seiner Theologie zu beschäftigen.
Vielen Dank. Du hast jetzt schon einiges gesagt zum Inhalt der Botschaft von Martin Luther und warum die bleibend relevant ist, auch für uns heute. Matthias, lass uns nochmal zu Johannes Calvin kommen und seiner Botschaft. So, als jemand, der oder Menschen, die jetzt kaum Ahnung haben von Calvin, denken oft bei ihm, wenn sie an wenig was gehört haben, dann denken sie an die Prädestinationslehre. Also dieser Gedanke, ob ein Mensch Christ wird oder nicht, ist letztlich gar nicht seine Entscheidung, sondern das ist Gottes Entscheidung. Das hat er schon entschieden, bevor der Mensch geboren wurde. Und das hat ja dann so Folgefragen. Gibt es überhaupt sowas wie einen freien Willen? Ist das tatsächlich das, was Calvin gelehrt hat? Und Ich frage auch mal gleich, wie stehst du da dazu?
Also spannend ist ja erstmal, dass diese ganze Diskussion über den freien Willen eigentlich die Diskussion war, die Martin Luther geführt hat mit Erasmus von Rotterdam. Und Luther war da auch in beiden diesen Fragen eigentlich viel prägnanter, weil für Luther das Zentrum seiner Theologie ganz klar die Rechtfertigungslehre war. Und Calvin, auch sicherlich als jemand, der gut 25 Jahre später geboren ist, wirklich in gewisser Weise schon zweite Generation der Reformation, ist ja jemand, der dann auf den Schultern von Luther in gewisser Weise steht. Er sah sich selber auch als ein Schüler Luthers, auch wenn sie sich nie persönlich getroffen haben. Und er hat diese Lehren übernommen. Aber die Theologie von Calvin war in gewisser Weise viel breiter und viel weiter noch durchdacht. Denn er hat seine Theologie in gewisser Weise eben aufbauen können auf dem, was Vorreiter wie Luther und Zwingli und andere vorher schon durchkämpfen mussten. Und von daher, glaube ich, ist es viel zu kurz gedacht zu sagen, das macht jetzt Calvin aus. Ich glaube, das macht die Reformation aus. Dafür standen alle Reformatoren erst einmal, der ersten Generation. Das wurde dann später anders, deswegen ist in der lutherischen Kirche heute manches, was Martin Luther gelehrt hat, nicht mehr so präsent. Das hat aber damit zu tun, dass nach seinem Tod andere bestimmte Dinge mehr und andere Dinge weniger betont haben. Aber wie gesagt, Luther war da viel klarer. So, aber ja, hat Calvin die Prädestination gelehrt. Er hat sie gelehrt. Die Institutio besteht aus 4 Teilen. Interessanterweise kommt der ganze Aspekt von Erwählung, Vorherbestimmung am Ende vom 3. Teil, also ist gar nicht das zentrale Thema oder das, was er vorne anstellt, aber es ist da und dafür tritt er ein. Und tatsächlich glaube ich, wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir einfach feststellen, die Bibel gebraucht den Begriff der Vorherbestimmung und der Erwählung. Von daher, ja, auch ich glaube das und würde dafür eintreten. Ich denke, es ist mal gut und richtig zu betrachten, zu was wir erwählt und vorherbestimmt wurden. Ich finde den Epheserbrief da sehr, sehr hilfreich. Gerade Epheser 1, der lange Satz von Vers 3 bis 14, hat den Begriff der Vorherbestimmung zweimal, hat den Begriff der Erwählung, aber er hat immer den Fokuspunkt, als damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, damit wir etwas sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das im Blick haben. Also ja, ich glaube, wir sind erwählt. Ich glaube, wir sind vorherbestimmt zum Glauben. Die Frage, was ist mit dem freien Willen, ist eine sehr komplexe Frage. Wie frei ist denn unser Wille? Was bedeutet das überhaupt? Wenn wir damit meinen, dass wir echte Entscheidungen treffen und keine Roboter sind oder Marionetten, ja, natürlich tun wir das. Das hätte auch Calvin und Luther, das hätte keiner in Frage gestellt, dass wir echte Entscheidungen treffen und auch wirklich verantwortlich sind für die Entscheidungen, die wir treffen. Gleichzeitig müssen wir ja auch feststellen, dass wir nicht immer das Richtige wollen und dass manche Dinge, die wir wollen, wir nicht vollbringen können. So, und da merken wir jetzt schon, freier Wille, wenn wir das sehr pauschal sehen, macht gar keinen Sinn. Ich wollte heute eigentlich gerne aus meiner Tür rausgehen und einfach innerhalb von 2 Minuten 220 Kilometer hinter mich bringen. Ja, wollte ich, konnte ich nicht. Mein Wille war frei, ich konnte das wollen, aber es hatte keinen Sinn, es wurde nichts. Nicht? So, das heißt, wir haben Limitationen in dem, was wir überhaupt vollbringen können. Und das andere ist, dass ich auch weiß, von meinem Herzen her, ich will oft die falschen Dinge. Und das heißt, mein Wille ist in gewisser Weise auch geknechtet. Und das umso mehr, wenn ich kein Christ bin. Dann will ich per se die falschen Dinge. Und das sagt mir der Römerbrief Kapitel 6 zum Beispiel sehr deutlich, dass ich ein Knecht, ein Sklave der Sünde bin. So, nein, komplett frei ist mein Wille nicht. Deswegen müssen wir sagen, Gott ist, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und von daher, ja, ich bin dabei, Calvin, aber auch bei Luther.
Ich habe da gleich noch eine Nachfrage, aber zuerst will ich mal nochmal den Luther, großen Luther-Kenner fragen, weil ich finde es schon überraschend, weil ich hatte auch lange Zeit so dieses Klischee, ja, die Calvin-Leute, das sind die mit der Prädestination und die Luther-Leute, Das sind die, die halt sagen, nein, Entscheidung, freier Wille. Wie, kannst du das bestätigen, dass da gar kein so ein Gegensatz ist?
Ja, ja? Tatsächlich. Das ist das so? Genau. Ich habe meine Masterarbeit über die Gemeinsamkeit und Unterschiede von Luther und Calvin gerade in der Hinsicht auch dann so drüber geschrieben. Das würde ich tatsächlich auch dann auch zustimmen, dass es da sehr viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als was man gemeinhin was man macht. Luther hat einen anderen Ansatzpunkt natürlich, dass es dass eben gerade von Erasmus herkommt, dass er vom Humanisten, und da würde ich auch viel stärker den Bruch sehen zwischen Humanismus und Reformation, den Luther hier schon eigentlich in dieser Schnittstelle eigentlich steht. Weil am Anfang waren die Reformatoren oder die in den Frühphasen gab es eine ganz große Einheit mit der Bewegung, die schon älter ist, die schon einige Jahrzehnte um sich greift, der Humanisten, zu der auch Philipp Melanchthon am Anfang gehört hat. Und dort hinein kommt die Reformation. Am Anfang war es eine sehr große Einheit auch zwischen Humanismus und Reformation, also die Frage, so ungeklärtes Verhältnis. Und spätestens mit dem Streit zwischen Erasmus von Rotterdam, dem großen Humanistenfürsten, und Luther, kommt es zum offenen Bruch zwischen Humanismus und Reformation. Und der war exakt an der Frage der Willensfreiheit. Und dass es für Luther kein Nebenthema war, sieht man eigentlich aus zwei Punkten. Einerseits, er sagt später, einen Brief einen Vorwort zur ersten Herausgabe seiner lateinischen Schriften, schreibt er, eigentlich ist er völlig gegen diesen Band hier, dass seine Schriften rausgegeben werden, weil er sagt, ich erachte keines als wert und würdig gelesen zu werden. Er sagt eigentlich, die Leute sollen die Heilige Schrift lesen und that's it, mehr brauchen sie nicht. Er sagt, keines ist wert und würdig gelesen zu werden, mit Ausnahme des Katechismus und der Lehre vom unfreien Willen. Also das ist für ihn, das sind die beiden Hauptschriften. Beim Katechismus meint er Großer und Kleiner zusammen und die Lehre vom unfreien Willen. Und bei Erasmus schreibt er so relativ am Anfang, nachdem er ihn auf einige Seiten sehr polemisch auch erstmal überfahren hat, sagt er dann so, eines aber muss ich dir zugutehalten, denn du bist der Einzige, der es wagt, mich nicht bei Nebensächlichkeiten anzugreifen. Denn es geht mir nicht um Papsttum, um Fegefeuer, um Maria, sondern du allein gehst mich am Dreh- und Angelpunkt meiner gesamten Theologie anpacken. Und das war die Frage nach dem freien Willen.
Aber da fragt man sich heute, warum ist diese Frage so zentral gewesen? Ja, warum hat Luther sich gerade an diesem Punkt auch in der Diskussion mit Erasmus so festgebissen? Warum war das so wichtig?
Und das ist eigentlich die Kernfrage, dass das Menschenbildes ist. Weil Luther sagt so über den Menschen, der Mensch will nicht, ja, der Mensch kann sogar von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Er will immer selbst Gott sein und will, dass Gott nicht sei. Und er knüpft damit eigentlich an ein altes Konzept eigentlich von Augustinus, der in vielen Stellen auch Luther war auch Augustinermönch und er knüpft ganz stark an die Theologie auch von ihm an. Und das von Augustinus herkommt, wo er sagt, dass der Mensch unter der Sünde, dass er nicht fähig ist, nicht zu sündigen. Was der Mensch macht und kann und tut, ist immer sündigen. Selbst Luther sagt sogar, dafür wurde er später sehr stark auf der Disputation bei Heidelberg und Leipzig auch angegangen, der sagt, ja, selbst die besten Taten der Menschen sind Todsünden. Also selbst die größten Taten, die man so sagen würde, sind Todsünden, wenn sie ohne Gott geschehen, also von Nichtchristen rauskommt. Und das war für ihn der Punkt, deswegen ist die Frage der Sünde ist für ihn der entscheidende Knackpunkt. Und er sagt, das ist das Problem von uns Menschen. Wir Menschen wollen gar nicht an Gott glauben. Denn wenn wir wirklich einen freien Willen haben, es sagt sogar am Ende seiner Schrift vom unfreien Willen, wenn mir sogar er angeboten werden würde, ich würde ihn von mir weisen, denn Gott allein ist frei. Wenn ich einen freien Willen hätte, würde ich meine eigene Verdammnis wählen. Der Mensch lehnt sich immer gegen Gott auf. Und das war das große Thema seiner Theologie. Der Mensch rennt immer von Gott weg. Und es ist die Gnade Gottes, dass Gott dem davonlaufenden Menschen eigentlich so ja, ein Bein stellt und ihn fangt und schnappt und ihm den Glauben auch als Geschenk auch dann gibt. Und genau das ist die Gnadenhand Gottes, dass er den sündigen Menschen, der davonrennt, dass er ihn einfängt. Und das war auch der große Unterschied zur Willensfreiheit.
Ich denke, das war ein hochaktuelles Thema. Die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen ist ja auch heute wieder hoch umkämpft und diese Idee, nein, der Mensch kann sich doch selber erlösen, er braucht doch irgendwie nur Ermutigung, er braucht eher so ein therapeutisches Evangelium, ist doch heute immer noch im Zentrum der Diskussion, oder?
Nicht nur heute, wir sehen es quer durch die Kirchengeschichte. Wir haben eben von Augustinus, hat Pelagius als Gegenüber gehabt, dann Luther und Erasmus. Wir sehen es im Calvinismus und Arminianismus dann später. Wir sehen es aber auch auf der katholischer Seite. Es gibt im 17. Jahrhundert, Übergang zum 18. Jahrhundert, gibt es innerhalb der katholischen Kirche den sogenannten Gnadenstreit, wo sich Dominikaner und Jesuiten gegenseitig bekämpfen, fast bis aufs Blut. Und die Dominikaner werfen den Jesuiten vor, dass sie Pelagianer werden. Und die Jesuiten werfen den Dominikanern vor, sie werden Calvinisten. Also wir sehen diesen Streit um die Willensfreiheit des Menschen, wo der Kern ist der Rechtfertigungslehre, sehen wir quer durch die Theologie bis heute. Heute sind es nicht sehr die innertheologischen Punkte, heute ist es eher der Streit zwischen Philosophie und Neurowissenschaften. Aber die Grundfrage, der Triggerpoint, ist bis heute der gleiche.
Und das sollte uns auch nicht überraschen, nicht? Denn das stolze menschliche Herz will selbstbestimmt sein. Und das heißt, wir wollen letztendlich diejenigen sein, die dann selber uns zumindest was dazu beigetragen haben, dass wir gerettet sind. Und deswegen ist eben gerade die Frage nach Erwählung, nach Vorherbestimmung, nach unfreiem Willen eine Frage, mit der wir es immer wieder zu tun haben.
Jetzt, Matthias, der Calvin oder im Calvinismus gibt es da so eine Lehre, die heißt, da ist die Rede von der völligen Verderbtheit des Menschen. Das hat ja auch mit diesem Thema zu tun. So, jetzt kennt aber bestimmt jeder von uns so irgendjemand, wo man sagt, also bist doch ein netter Mensch, ist jetzt zwar nicht Christ und richtig hilfsbereit und freundlich und hat auch mir Gutes getan und völlige Verderbtheit, also das kann ich doch nicht allen Mitmenschen unterstellen.
Ja, das ist dann eben auch die Frage, ob ich überhaupt verstehe, was dieser Begriff bedeutet. Also noch einmal, diese Begrifflichkeit völlige Verderbtheit ist so ein Schlagwort, das wirklich sehr stark eben auf den sehr verkürzten, die sehr verkürzte Lehre von Calvin, die dann einfach der Calvinismus, den machen wir dann fest an 5 Punkten, die Tulip, und dann ist der erste Punkt eben die Total Depravity oder völlige Verderbtheit. Nochmal wichtig, dass wir klar haben, also Calvin steht für viel mehr. Und diese 5 Punkte kommen ja nicht von Calvin, sondern die sind letztendlich eine Konsequenz aus den Dordrechter Lehrregeln. Die wurden wiederum verfasst lange nach Calvins Tod in Reaktion auf Lehren, die Jacobus Arminius vertreten hat, 20 Jahre nachdem Calvin schon tot war. Und dann 1619 eben diese Synode in Dordrecht und dort die Lehrregeln mit 5 Antworten auf 5 Thesen von Arminius. Also keine umfassende Theologie, sondern ein Teilaspekt der Theologie. Und die dann nochmal verkürzt zusammengeführt, viel später noch einmal. Das ergibt dann Tulip und daraus kommt Total Depravity. Aber klar, Calvin und Luther haben beide das gelehrt. Und sie haben damit natürlich nicht gesagt, dass ein Mensch so schlecht ist, wie er nur sein kann. Nur die Frage ist erst einmal, ist der Mensch in der Lage, sich selber zu retten? Und das ist er nicht. Er ist völlig verderbt. Das heißt, die Sünde hat ihn komplett durchzogen. Das Zweite, was da aber auch mit drin steckt, ist eben auch, dass selbst die besten Taten, die nicht im Glauben getan sind, an 2 wesentlichen Aspekten scheitern. Das Erste ist, wir sollen, was auch immer wir tun, zur Ehre Gottes tun. So, jemand, der nicht an Gott glaubt, gibt ihm nicht die Ehre. Und das führt direkt zum zweiten Punkt. Jesus sagt, dass wir unsere guten Werke tun sollen, sodass die Menschen unseren Vater im Himmel preisen. Das werden sie aber nur tun, wenn wir sie mit Verweis auf unseren Vater im Himmel tun. Das heißt, ein Nicht-Christ wird nie darauf bedacht sein, dass der Vater im Himmel dafür gepriesen wird. Und so, von daher sind alle diese Werke letztendlich ein Raub an Gott, denn die Ehre, die Gott gebührt, bekommen jetzt die Menschen. So, von daher ist selbst das beste Werk von Menschen, und es sind gute Werke, nicht? Das wollen wir mal ganz klar sagen, in gewisser Weise sind das sehr gute Werke, die Menschen tun können, auch ohne gläubig zu sein, sind aber eben doch nicht so, dass sie Gott ehren und Gott gepriesen wird dafür, und das letztendlich ist dann doch auch wieder Sünde.
So, die nächste Frage wollte ich jetzt eigentlich dir, Matthias, stellen, so als dem Calvin-Vertreter hier in der Runde, aber nachdem ihr euch so einig seid, kann ich sie euch eigentlich beiden stellen. Also wenn das so ist, dass es eine Erwählung gibt, vielleicht sogar noch vor der Geburt des Menschen, und dass es letztlich nicht der freie Wille ist, sondern dass der Mensch einer Handlung Gottes bedürftig ist, um erlöst zu werden. Ja, warum machen wir dann Evangelisation und Mission, wenn es doch Gottes Werk ist? Ja, bei Evangelisation, das ist ja Evangelikalen sehr wichtig. Wir halten eine tolle Evangelisationspredigung, dann rufen wir die Menschen zum Altar oder sagen, hebt eure Hand oder wie auch immer, trifft eine Entscheidung. Ja, aber ihr sagt jetzt, er hat gar keine freie Entscheidung. Heißt es, ist es eigentlich verfehlt? Sollen wir gar nicht evangelisieren? Was? Wer möchte zuerst antworten?
Doch, doch und doch. Auf jeden Fall sollen wir evangelisieren. Ja, also ohne jede Frage. Und nur um das deutlich zu sagen, also Calvin hat Missionare ausgesandt bis nach Südamerika und nach Polen und nach Schottland und sonst wohin. Also das war ihm ein ganz großes Anliegen. Er wollte, sein Heimatland Frankreich lag ihm sehr auf dem Herzen. Weil Calvin, nochmal, ich glaube, weil er einfach die Bibel sehr ernst genommen hat und zum einen eben Epheser 1 gelesen hat und gesagt hat, wenn wir errettet sind, und auch zwei, wenn wir errettet sind, dann ist es nicht aus uns. Gottes Gnade ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ja, Epheser 2, 8 und 9. Und ganz klar, Gott muss handeln. Wir sind gar nicht in der Lage, uns selber zu retten. Wir sind tot in unseren Sünden und Übertretungen. Aber Gott, in seiner großen Barmherzigkeit, ja, mit der Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat uns, die wir tot waren in den Sünden, lebendig gemacht. Ja, aus Gnade seid ihr selig geworden. Also, ganz klar. Andererseits, wie kommt denn der Glaube zu uns? Und der Glaube, lesen wir in Römer 9, kommt aus der Verkündigung. Das heißt, das Hören produziert, wenn Gott jetzt wirkt, Glauben. Und das ist genau das, was wir in Apostelgeschichte 16 sehen. Der Herr tat Lydia das Herz auf, sodass sie Acht hatte auf das, was ihr von Paulus verkündigt wurde. Und sie wurde gläubig und ließ sich taufen. Wir sehen also ganz klar, das von Gott erwählte Instrument, um Menschen, die er zum Glauben erwählt hat, zum Glauben zu bringen, ist die Verkündigung des Evangeliums. So, von daher, ja, wir sollen evangelisieren und wir können das tun, ohne jede Form von Manipulation. Weil ich eben nicht glaube, dass ich irgendwie jemanden hinein manipulieren kann ins Reich Gottes, sondern ich darf diesem mächtigen Wort und diesem kraftvollen Evangelium Raum geben und darauf vertrauen, dass Gott mit seinem Wort, mit dem Evangelium ausrichten wird, was er sich vorgenommen hat. Und wenn Menschen sich da nicht bekehren, dann kann ich natürlich fragen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber in letzter Instanz kann ich sagen, die Bekehrung ist immer Gottes Werk. Damit, also ich würde verweisen da auf den Vortrag, den ich hier auch für offenbar gehalten habe, über was ist Bekehrung. Ich glaube, da kommt das auch nochmal deutlich und ich habe raus und ich habe versucht, das ja wirklich tief in der Schrift zu gründen.
Also würdest du das bestätigen? Gibt es da gar keinen direkten Widerspruch zwischen Evangelisieren, Missionieren und der Lehre, dass es aber am Ende Gottes Werk ist, dass jemand sich bekehrt?
Ja, es wäre ein Falschverständnis zu sagen, okay, dann brauchen wir es nicht. Und das hier merken wir, dass wir ganz schnell als Menschen, dass wir Systeme bauen und Menschen reinpressen oder auch Menschen überstülpen. Und eigentlich die philosophischen Konzepte, was hier ist, eigentlich das Kausaldeterminismus. Da macht ja alles keinen Sinn, dann ist ja Wissens kein Detail. Aber das ist ein philosophisches Konzept, was gar nicht biblisch ist. Ist auch hier interessant, Luther hat gar keine hat keine Dogmatik geschrieben. Also Institutio, ein systematisches Werk, hat Luther nicht geschrieben. Nicht, weil er es nicht gekonnt hätte und er hat sehr viel dogmatisch gearbeitet und auch gelehrt, aber dass er viel stärker das eben das Anliegen hatte, das, was die Schrift sagt, zur Geltung zu bringen und die Dogmatik, gesagt, ist eigentlich, es braucht nur eine wenige Systematisierung. Melanchthon's Lotzi hat er hier sehr stark von 1521 dafür auch so gehalten, dass es ausreicht. Und er sagt, es geht eben nicht darum, ein großes System zu machen, jetzt die Welten anders zu erklären, sondern es geht wirklich darum, dass Gottes Wort uns überführt. Und das ist so die Zweiteilung eigentlich der ganzen Theologie, wo Luther auch die Schrift hat, Gesetz und Evangelium. Das Gesetz überführt uns, dass wir einen Erlöser brauchen und das Evangelium ist der Zuspruch, Christus ist der Erlöser, der mich ruft, der für mich gestorben, auferstanden ist. Und das ist Evangelium, der Zuspruch der Gnade und daraus darf ich leben. Und das andere dann, und dass das die Botschaft ist, die wir verkündigen sollen, dass wir das als Gottes Werkzeuge tun. Das andere wäre so, es braucht ja nicht, Gott macht alles. das ist dann wieder ein System draus gemacht, wo Luther ablehnen würde. Nein, sondern das, was wir tun, ist, wir haben das Evangelium zu verkündigen in der großen Treue. Jesus sendet seine Jünger aus und die als ganze Gemeinde, als Kirche Jesu Christi, haben wir den Auftrag, Botschafter an Christi Stadt zu sein und hinzugehen. Aber das, was wir tun, gerade in der Evangelisation, ist eigentlich, wenn wir es aufgrund der Erwählungslehre machen, eine große Entlastung. Weil was wäre das für ein Riesendruck, wenn ich wissen würde, wenn ich predige, wenn ich verkündige, wenn ich zu meinem Bruder, meiner Schwester ihr vom Glauben erzähle, wenn es meine Verantwortung wäre, ich würde wissen, so, du musst doch jetzt glauben, so. Und dann, was wäre das für Druck für mich? Ich müsste Argument nach Argument bringen und irgendwie diesen Menschen manipulieren, dass er doch endlich glaubt. Nein, und so darf ich ganz entspannt sagen, ich bezeuge das Evangelium. Ich lade einen Menschen von Herzen ein, lern diesen Erlöser kennen, Jesus Christus. Und zu wissen, ist es am Ende nicht, dass ich Menschen verstandsmäßig manipulieren muss, sondern wo Gott den Heiligen Geist sendet und einem Menschen das Herz öffnet. Augustinus sagt das mal so in seinen Bekenntnissen, schreibt er, Gott, du hast mir mein Herz hinter meinem Rücken mir abgewonnen. So, ich stelle plötzlich fest, oh, du hast mein Herz geklaut. Und das ist eigentlich das Schöne, was wir in der Evangelisation machen. Wir laden Menschen ein und bitten drum, Herr, rette Menschen. Deswegen macht auch Gebet in der Evangelisation viel mehr Sinn. Sagen, ich bete, Herr, öffne du mir den Mund und den Menschen das Herz. Dass egal, was ich sage, auch wenn ich irgendwo Mist erzähle, du kannst die richtigen Worte, du kannst auch ganz andere Gedanken während der Predigt den Menschen ins Herz geben, weil du kannst Menschen Herzen erwecken. Und das ist die große Entlastung, was mich auch gerade wieder neu motiviert und befähigt hinzugehen. Das, was wir in Evangelisation machen, ist ein Stück weit wie Jesus, der vor das Grab von Lazarus geht. Jesus dreht hin und sagt, Lazarus, komm heraus. Und er ist tot und plötzlich lebt er und stellt fest, ja, ich lebe wieder. Und Evangelisation ist genau das. Wir rufen geistlich tote Menschen, die tot in ihren Sünden sind, rufen wir zum Leben. Und das große Vorrecht ist, dass Gott uns als seine Werkzeuge braucht, diesen Ruf zu haben. Und was für ein Wunder ist es jedes Mal, der Himmel jubelt, wenn genau das geschieht, dass Gott einem Menschen das Herz öffnet, ihm den Glauben schenkt. Ein geistlich toter Mensch darf leben, erstmal wirklich leben und Kind Gottes werden. Das ist ein Riesenvorrecht und Geschenk und dazu sind wir beauftragt.
Das ist ein sehr schönes Bild. Du möchtest was
sagen? Ja, ich würde das gerne ergänzen und sagen, ich glaube, das ist eben auch etwas, was wir wirklich mitnehmen können von Luther und Calvin. Wirklich zu sagen, diese Lehre, die erst einmal sehr anstößig ist, nicht, weil sie genau nicht in unser Denken passt, wir wollen selbstbestimmt und so weiter sein, aber zu sagen, was wird aus Evangelisation, wenn der Mensch letztendlich irgendwie wir Menschen ein Bekenntnis abringen müssen, dann werden wir das weglassen, von dem wir denken, oh, das ist vielleicht schwer zu glauben und das ist vielleicht anstößig. Und dann werden wir das machen wie beim Beipackzettel in der Apotheke. Ja, da wird manches sehr klein gedruckt bleiben und am besten verschwiegen werden. Und von Kosten der Nachfolge kann dann schon gar nicht mehr die Rede sein, sondern da heißt, komm zu Jesus und alles wird gut. Und wir versprechen den Leuten den Himmel auf Erden, anstatt den Himmel im Himmel, ja? Oder die neue Erde. Aber das ist genau die Konsequenz. Und das erleben wir ganz viel in Evangelisation, dass dann Dinge versprochen werden und dann ringt man Menschen relativ leicht ein Bekenntnis ab. Ja? Ein Gebet, dass sie dann gerne mitsprechen. Oh, wenn ich dafür alles kriege, mache ich das. Aber wenn dann die Realität kommt und sie sehen, oh, mein Christusbekenntnis kostet mich etwas. Jetzt sehen mich Menschen anders, behandeln mich alles. Jetzt kann ich nicht mehr immer tun, was ich will, weil Gott mir sagt, wie ich leben soll und das mir im ersten Moment vielleicht erstmal schwerfällt. Dann werden viele Leute sich enttäuscht abwenden und sie meinen, sie hätten den christlichen Glauben gekannt und sich dagegen entschieden. Dabei haben sie nie wirklich verstanden, um was es geht. Und das ist ein Grundproblem in vieler Evangelisation. Von daher würde ich sagen, nein, lasst uns mutig das Evangelium in aller Klarheit verkündigen, auch die Kosten der Nachfolge offen sagen. Lasst uns das, was sonst kleingedruckt ist, groß schreiben und deutlich sagen, so hat Jesus es getan. Und dann darauf vertrauen, dass der Heilige Geist Herzen überführt von Sünde und sie zum Glauben bringt. Und Menschen dann mit Freude Christus nachfolgen, nicht mit einer Mogelpackung, sondern mit dem wahren Evangelium, mit allem, was dazugehört. Und solche Menschen werden dabei bleiben.
Vielen Dank. Jetzt, ihr beide, ihr seid euch so einig. Also, und das finde ich insofern erstaunlich, weil es gab ja und es gibt bis heute durchaus erhebliche Konflikte zwischen Lutheranern und Calvinisten oder Reformierten. Habt ihr euch damit mal beschäftigt und woran liegt das, dass es da solche Spannungen gab und bis heute gibt? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, beschäftigt haben wir uns damit, du wahrscheinlich mehr als ich, nehme ich mal an, weil du ja sogar deine Masterarbeit so über die beiden geschrieben hast. Ich glaube, Luther und Calvin hatten eine hohe Wertschätzung füreinander. Calvin hat gesagt, er hätte sich gewünscht, also Luther noch mehr als seinen Lehrer zu haben. Er hat ihn immer wieder verteidigt. Das Einzige, was Calvin an Luther gestört hat, war so Luthers Temperament und so manchmal diese ja etwas harten Aussagen, die er gemacht hat, und das Bier trinken, das lag ihm auch überhaupt nicht und so. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich ja viel mehr bei Luther als bei Calvin, um das mal deutlich zu sagen. Der ist mir nicht nur deshalb. Aber Spaß beiseite. Luther und Calvin waren sich sehr einig. Es gab Detailfragen, wo sie unterschiedliche Sichtweisen hatten, wo man auch sagen muss, vielleicht an manchen Punkten auch in unterschiedlichen Kontexten gelebt, in unterschiedliche Diskussionen gestellt. Das ist dann fast zwangsläufig so. Wenn wir aber von Calvinisten und Lutheranern reden, dann reden wir ja nicht über Martin Luther und Johannes Calvin. Und du kannst vielleicht gleich ein bisschen mehr sagen über die Lutheraner und die Entwicklung im Luthertum nach Luther. Ich glaube, das ist wesentlich für das Auseinanderdriften der beiden Seiten. Aber natürlich gibt es auch im Calvinismus und hat es immer wieder auch Tendenzen gegeben, die letztendlich eben auch ein Zerrbild waren von dem, was Calvin dann gelehrt hat und einzelne Punkte viel zu stark betont haben, eben zum Beispiel immer nur von der Souveränität Gottes zu sprechen und die Verantwortlichkeit des Menschen herunterzuspielen. Das hat Calvin nicht getan. Aber manche tun das unter dem Banner des Calvinismus. Man nennt die oft auch Über-Calvinisten. Da wurde dann tatsächlich auch nicht mehr evangelisiert. Das ist ganz interessant. Also gerade die moderne Missionsbewegung kommt sehr stark aus reformierten Kreisen, wurde aber auch am Anfang sehr stark bekämpft aus reformierten Kreisen. So, und da erleben wir genau diese Dinge. Und dann gibt es sicherlich auch unter Reformierten leider immer wieder auch eine große Rechthaberei. Und das sage ich durchaus dann sehr selbstkritisch auch. Das ist eine Gefahr, dass bei allem Streben nach richtiger Erkenntnis es einem nachher dann nur noch darum geht, Recht zu haben. Und dann geht die Liebe verloren und dann ist das Gespräch, die Diskussion von sowas überlagert. Und dann sucht man nach Unterschieden und Streitpunkten. Und das erleben wir leider gerade auch in dieser Zeit wieder in Nordamerika. Vor 10, 15 Jahren gab es da wirklich ein Erwachen von reformatorischer Theologie, lief dann oft unter dem Label New Calvinism, wobei da gar nicht so viel New dran war. Und heute erleben wir in diesem Spektrum, wo auf einmal so viele sich so einig sind, dass sie anfangen, sich über andere Fragen zu zerstreiten, politischer Natur, Corona-Fragen und manches andere. Das ist eigentlich sehr traurig. So, und das hat dann schon dazu geführt, dass manche auch gesagt haben, oh, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber dann ist dann oft eben auch ein Zerrbild von dem vermittelt worden, was meines Erachtens Calvin gelehrt hat. Vielleicht sage ich noch einen Satz ganz kurz und dann hast du sicherlich viel mehr zu ergänzen. Wichtig ist mir auch zu sagen, Calvin hätte nicht gewollt, dass wir seine Lehre als das Nonplusultra nehmen. Calvin wollte keinen Calvinismus und Calvin wollte, dass die Menschen in die Schrift schauen. Da war er wiederum sich mit Luther einig. Und Calvin war sich im Klaren darüber, dass er eben nicht in allen Dingen immer richtig liegen wird. Also von daher hat er auch gesagt, die Kirche braucht beständige Reformation. Und ich würde zum Beispiel auch Calvin nicht in allen Punkten folgen. Ja? Das müssen wir jetzt hier gar nicht weiter erörtern, aber das ist auch wichtig, diese Demut, die wir da in Calvin sehen. Ich glaube, die täte Christen grundsätzlich gut und manchen Calvinisten heute auch.
Martin, bevor du gleich noch was dazu sagst, lass mich das noch mit einer weiteren Frage verbinden, weil heute ist ja, ich habe jetzt gesagt, früher gab es oft viele Konflikte und Streit und wie wir gerade gehört haben, gibt es das bis heute immer noch. Aber es gibt auch eine andere Richtung, die sagt, lass uns überhaupt nicht streiten. Gleich gar nicht über theologische Fragen. Ja? Und ich denke an Luther zurück und denke, wo wären wir heute, wenn Luther nicht gestritten hätte? Ja, wenn er nicht da in Worms gestanden wäre und gesagt hätte, Leute, sorry, ich kann hier nicht jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Ich kann meine Thesen nicht widerrufen. Ich bin in meinem Gewissen gebunden an die Schrift. da gab es ja eine theologische Auseinandersetzung, von der wir heute alle leben. Ist es nicht so, dass wir das heute ein Stück weit wieder mehr brauchen, auch diese Fähigkeit, Position zu beziehen und da, wo es wirklich notwendig ist, dann auch mal zu streiten?
Ja, ich habe im Studium, habe ich mal, also St. Krishona, mal so den Versuch gemacht. Ich habe mal, das Experiment, ich habe meiner Klasse einfach einen Text vorgegeben und vorgelesen. Das war dann auch zum Thema Willensfreiheit, so es war sehr ausgewogen. Gott tut was und der Mensch tut was. Und das ist ja dann, es geht nicht ohne Gott, aber der Mensch wird nicht übergangen und so. Und ich dachte, wer würde dem so alles so zustimmen? Und genau, und da war schon ein großer Ja, das ist doch super, das ist doch jetzt die ganze Streitfrage gelöst und ist doch schön. Und am Ende habe ich gesagt, ja, das hier ist die Antwort des Konzils von Trient auf die Reformation. Und ich bin zutiefst überzeugt, die allermeisten, was wir heute so als Evangelikale sagen würden, würden dieses Konzil unterschreiben und würden da sagen, ja, das ist doch jetzt schön harmonisiert. Und das ist eigentlich genau dieser Punkt, dass das ist, also auch Calvin hat sehr viel da dagegen geschrieben, er hat gesagt, es braucht ein Gegengift gegen das Antitodum, gegen das Tridentinum. Luther hat genau gesagt, wir müssen um die wirklichen Kerndinge, und das war für ihn die Rechtfertigungslehre, eben nicht so sehr das Papsttum, wie ich vorhin schon gesagt habe, gegen Erasmus. Er hat sogar an anderer Stelle mal gesagt, wenn der Papst die Rechtfertigungslehre annehmen würde, würden wir ihm sogar die Füße küssen. Ob er das so gemacht hätte, egal. Aber das zeigt, der innerste Kern, der muss klar sein. Das ist die Rechtfertigungslehre. Mit diesem Artikel steht und fällt die Kirche. Und gesagt, und hier, deswegen auch vor Wormser Reichstag, wo er gesagt hat, hier kann ich nichts dagegen tun. Mein Gewissen ist gefangen im Wort Gottes. Und das finde ich so ein cooles Bild. Ich bin gefangen im Wort Gottes. Und wenn ich nicht durch Lehre der Heiligen Schrift unklare Vernunftgründe überwunden wäre, so bin ich gefangen darin und es ist nicht heilsam und gut, dagegen was zu tun. Und es braucht wirklich diesen inneren Kampf, nicht um Gegensätzlichkeit. Man kann sich verkämpfen in wirklich vielen Kleinigkeiten. Aber die Rechtfertigungslehre, wie wird ein Mensch gerettet in Ewigkeit? Es gibt keinen tieferen Kern in der Theologie als diese Frage. Und hier drum zu kämpfen, bei anderen Sachen kann man eine größere Einigkeit haben. Und ich finde, dass dort auch das Augsburger Bekenntnis, Lutheraner eigentlich das ja versucht haben, die Brücken auch zu bauen. Hier sind wir uns doch einig an diesen Fällen. Und ich glaube, dass hier wahrscheinlich auch im Luthertum nach den ersten 100 Jahren, wo es dann wirklich erstmal, musste ich erstmal nach allen abgrenzen, da war dann wirklich der Orthodoxie, es muss immer klar, okay, wir sind definitiv keine Papisten und auch dann der Zwingli vor allem, der war der Böse. Da war eine große Klarheit. Aber dann hat sich eigentlich in der Geschichte des Luthertums doch eine größere Offenheit durchgesetzt, ins Gespräch zu gehen, eigentlich die Gemeinsamkeiten zu suchen. Und ich glaube, dass das auch so wesentlich davon ist, es geht um den Kern, den zu klären und dann kann man den anderen auch stehen lassen, ohne sich zu verkämpfen. Und so würde ich auch sagen, dass der große Unterschied nicht so sehr zu Calvin war, sondern eigentlich vor allem zu Zwingli. Und das war natürlich die Rechtfertigungslehre, da waren sich noch einig, da war es die Abendmahlsfrage, was klar war. Und hier war einfach darum, dass aus Luthers Sicht einfach Zwingli über die klaren Lehre der Heiligen Schrift hinweggeht. Und wo Luther am Ende gesagt hat, hier, es steht, Jesus sagt, dies ist mein Leib, boom, hier komme ich nicht vorbei.
Und Calvin hat gesagt, tu dies zu meinem Gedächtnis.
Ja, genau.
Und steht auch in der Schrift.
Ja, das steht auch in der Schrift, genau. Ja. Ich glaube, der große Unterschied war eben, dass er erlebt hat, was der Zwingli, das wird dann so, einfach nur als symbolisch und so gemacht und nicht so sehr als wirkliches, also dass die Sakramente ihre Wirkung verlieren, dass wirklich hier Gott in, mit und unter Brot und Wein gegenwärtig ist. Und da war das Ringen bei ihm ganz stark drum. Und da war der Gegner, war eigentlich Zwingli. Und deswegen so im Calvinismus ist auch die Frage, wie weit beziehen sie sich auf Calvin, wie weit beziehen sie sich auf Zwingli. Und aus heutiger Sicht, gerade New Calvinism hat gerade eine Sakramentsfrage, sind sie ja eigentlich keine Calvinisten, sondern eigentlich viel stärker Baptisten. Von daher gehen auch aus heutiger Perspektiven, gehen die denominellen Richtungen, haben ganz unterschiedliche Strömungen und Entwicklungen. Und wenn man heute ein Lutheraner ist, nicht gleich ein Lutheraner von vor 200 Jahren und nicht die ersten Jahre, und die Calvinisten genauso. Und das macht es auch schwierig, dass man nicht so einfach ein Label und dann haben wir jemanden in Schublade drin. Das funktioniert so nicht. Und zu den Labels vielleicht auch so, vorher gesagt, Calvin hat abgelehnt, Luther genauso, hat gesagt, wer bin ich, stinkender Madensack, dass sich die Leute nach mir benennen, sie sollen sich Christen nennen und fertig. Und auch, dass man ihn überhöht hat, eben, er wollte seine Schrift und gesagt, verbrennt die, lest die Schrift. Am Ende hat er auch so gesagt, gegen Ende seines Lebens, bald lege ich mich ins Grab und dann gebe ich den Maden einen feisten Doktor ab. Also er hat sich auch nichts auf seinen Titel und so. Er wollte, die Leute sollen zu Christus und zur Schrift. Und das ist das Zentrum, wofür er gerungen hat.
Aber wenn wir bei den Unterschieden sind, das war ja für dich auch ein Anliegen, die rauszuarbeiten, haben wir schon gemerkt. Also in der Abendmahlsfrage ist es schon so, dass die Abendmahlslehre von Luther und von Calvin sich unterscheiden. Das hat Calvin auch sehr deutlich gemacht. Calvin hat sich sehr viel mehr bei Zwingli gesehen als bei Luther. Aber sicherlich, weil er auch nicht in diesem direkten Kampf war, konnte er erkennen, das Anliegen von Luther, nämlich eine Präsenz Christi im Abendmahl, das konnte er durchaus auch sehen und nachvollziehen, aber nicht im Sinne einer Realpräsenz, sondern einer geistlichen Präsenz. Also da gab es schon Unterschiede, auch von Anfang an. Die hat auch Calvin klar benannt, aber mit einer großen Liebe und Wertschätzung für Luther. Ähnlich kann man sicherlich sagen, die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat. Die Zwei-Reiche-Lehre sah bei Calvin auch wieder ein bisschen anders aus. Also es gab schon auch einige Unterschiede. Aber wiederum, aus Calvins Sicht waren die Unterschiede immer so, dass das nichts weggenommen hat von seiner ganz großen Wertschätzung für Martin Luther, den er sehr verehrt hat. Und seine Hauptprobleme bei Luther waren dann selten theologischer Natur, sondern meist eher so, wie gesagt, sein Leben. Ja?
Es ist vielleicht auch da so, wo es vielleicht David beim Umgang mit dem Wort Gottes. Luther hat eben den zweifachen Gebrauch des Gesetzes, also mit Gesetzen Evangelium. Und Luther hat den dreifachen Gebrauch, den Usus Renatus noch ergänzt, dass die Bibel wieder auch dann zur christlichen Lebensregel wird. Und da war Luther halt sehr vorsichtig, weil er natürlich aus dem Gesetzlichkeit, weil er aus dem Katholizismus kam und da das vor Augen hatte, plötzlich wird es wieder zum Gesetz. Und er viel stärker die Gnadengerechtigkeit gelehrt hat und geblieben ist. Es reicht Gesetzen, Evangelium, es braucht nicht wieder. Das war so seine Sorge, auch beim das, was von Calvin gekommen ist, dass dann die Bibel wieder als Gesetz kommt. Und da ist wahrscheinlich ein großer Unterschied, dass bei Luther viel stärker den Befreiungsaspekt, die Rechtfertigung, die Gnade mehr im Vordergrund steht. Warum er aber auch danach das Leben nicht so kleinteilig, wie wahrscheinlich dann gerade in Genf gekommen ist, geregelt hat. Er hat es auch geregelt, also das ist keine Frage gewesen. Gerade es war für ihn die Katechismen, die Lebensunterweisen, die Glaubensunterweisen und auch dass wirklich dass Menschen unterwiesen, gebildet werden und auch zur Lebensanweisung bekommen. Aber hier ist ein viel stärkerer Gnadenaspekt bei ihm durch. Da war er sehr allergisch gegen alles, was irgendwie hin Richtung Gesetz, Richtung Regeln kommen würde. Da war Calvin durchaus, sag ich mal, entspannter.
Ja, und ist übrigens spannend, weil das genau das Gegenteil von dem ist, was man gemeinhin denkt.
Ja,
total. Calvin war eben durchaus ein sehr klarer Vertreter von Heiligung. Ja, da wird ja manchmal gesagt, ja, die Reformierten, so die Calvinisten, der Erwählung ist ja völlig egal, wie ich lebe. Genau das Gegenteil. Also da war Calvin tatsächlich, ich kann ihm nur zustimmen, der dreifache Gebrauch des Gesetzes, das war halt dann bei Calvin so, dass er das gesehen hat. Und er konnte auch entspannter sein, weil der große Kampf über die Gnadenlehre von Luther schon gekämpft worden war. Und der Verdacht, dass er jetzt hier auf einmal zurückkehrt zum Katholizismus, nicht mehr da war. Von daher kann ich mir vorstellen, Calvin hat, glaube ich, 18 Jahre länger gelebt als Luther. Ich kann mir vorstellen, dass die sich vielleicht da sogar später darüber einig geworden wären. Ja? Also, aber genau das ist der Punkt, der Calvinismus, oder nicht der Calvinismus, Calvins Lehre hat die Heiligung tatsächlich immer auch klar im Blick gehabt. In Genf, das muss man auch ehrlich sagen, gab es Phasen, gerade so in der Mittelphase, frühe 50er, 1550er Jahre, wo es sicherlich eine Tendenz gab hin zu einer Gesetzlichkeit, wo dann alles geregelt wurde, was du gerade kleinteilig genannt hast, und das war sicher so. So verstehe ich das auch aus der Kirchengeschichte. Und das ist sicherlich nicht unproblematisch, wenn man dann tatsächlich anfängt, Dinge als falsch zu deklarieren, wo wir doch vielleicht etwas mehr Freiheit haben. Und das gab es gerade, wie gesagt, in einer bestimmten Phase von Calvins Dienst. Ich glaube, zum Ende seines Lebens hin ist er wieder etwas weiter geworden. Aber da wäre ich sicherlich dann auch, hätte ich sicher auch meine Anfragen an manches. Ja.
Das ist bei Luther waren es eher dann die Adiaphora. Das sind die Mitteldinge, da kann man so und solcher Meinung sein. Und diese Lehre der Adiaphora war bei Calvin jetzt nicht so detailliert oder nicht so ausgebreitet. Ich glaube, warum später eigentlich dann so Lutheraner auch dann stärker auch als Kontrast auch zu den Calvinisten waren, war natürlich auch dann die Rolle gerade von Philipp Melanchthon, der nach Luthers Tod, sage ich mal, etwas ins Schlingern gekommen ist. Wenn man sich auch sieht, Lotzi, sein großes Werk von 1521, wo Luther am Anfang gesagt hat, dieses Buch ist würdig und wert, sogar in den biblischen Kanon aufgenommen zu werden. Also das ist gut, aber Luther war mit solchen Aussagen manchmal auch etwas großzügig, hätte er nicht gemacht, definitiv. Aber auf jeden Fall zeigt die große Wertschätzung. Wenn man es vergleicht mit der letzten Auflage, sind doch gerade bei der Willensfreiheit-Frage so, es sind doch erhebliche Unterschiede, wo man merkt, oh, das ist wirklich, Melanchthon ist, sag ich mal, hat sich von Luther nach seinem Tod etwas gelöst, sag ich mal so. Und das hat im Luthertum sehr große Unruhe aufgewühlt. Und dann gab es eben die Knesio-Lutheraner, die wahren Lutheraner, und das andere waren eben die, die zu Philipp Melanchthon gehört haben, und das waren dann eben dann die Krypto-Calvinisten. Und das hat natürlich auch sehr stark so auch gemerkt, so okay, wir haben gerungen um das eigene Erbe, und Melanchthon mit seinem Schlingerkurs wurde dann eben, der geht ja auch eh schon Richtung Calvin, und dann wurde es eben sehr stark zum Feindbild erklärt.
Was er gar nicht tat, nicht? Er ging eigentlich mehr Richtung Erasmus.
Das würde ich auch sagen, ja.
Ich würde an der Stelle mal zu einem Punkt kommen. Wir sehen, man kann sich immer tiefer rein versenken in dieses Thema, und das wäre eigentlich auch meine letzte Bitte an jemand von euch, nochmal Mut zu machen, warum es sich lohnt, sich mit solchen Themen, mit solchen großen Männern Gottes, die ja auch großen Einfluss haben bis heute, warum es sich lohnt, sich mit solchen Männern zu beschäftigen. Was wir heute gesehen haben, ist, das muss nicht spaltend sein, sondern das kann inspirierend sein und ganz offenkundig lohnend, weil ich habe mitgenommen aus diesem Gespräch, die Themen sind doch gar nicht so anders. Ja, es klingt auf den ersten Blick fremd, und es sind trotzdem hochaktuelle Themen. So, wer von euch möchte, ich sage jetzt einfach Matthias, würdest du noch mal Mut machen, einladen dazu, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen?
Ja, würde ich auf jeden Fall. Ich glaube grundsätzlich, die Kirchengeschichte hat viele Schätze für uns, und gerade auch in die Theologie der Reformation hineinzugehen, kann uns wirklich helfen, manches vielleicht auch wieder zu entdecken. Denn dort wurde vieles wiederentdeckt, was vielleicht so ein bisschen aus dem Blickpunkt gerückt war. Wir müssen auch sagen, die Reformatoren kamen nicht aus dem Nichts. Es gab Vorreformatoren, es gab andere, die diese Thesen auch vorher vertreten haben. Du hast Augustinus mehrfach erwähnt, wir hätten Jan Hus zum Beispiel erwähnen können und manche andere mehr. Aber wir tun gut daran, heute nicht geschichtsvergessen zu sein. Wir haben einen geschichtlichen Glauben, der führt uns immer zuerst zurück zu Jesus Christus, zur Bibel, aber dann auch zu schauen, wo sehen wir Blütezeiten im christlichen Glauben? Und die Reformation war bei allen Kämpfen auch eine Blütezeit. Wir können auch in Zeiten der Erweckung gehen. Wir können zu Leuten wie Spurgeon gehen oder Jonathan Edwards in den USA oder George Whitefield und schauen, was hat die theologisch getrieben? Was steckt dahinter? Und dann werden wir sehen, da ist tiefe Theologie und da ist eigentlich immer reformatorische Theologie. Wo sind die großen Missionsbewegungen hergekommen? Und ich glaube, das täte uns gut, und das kann auch uns heute neue Impulse geben, dass wir wieder evangelistischer, missionarischer, fröhlicher im Glauben unterwegs sind. Von daher nur Mut, sich mit diesen Theologen auseinanderzusetzen, nicht jedem Klischee gleich zu glauben, sondern wirklich auch mal in die Schriften zu gehen und zu schauen, lies doch mal die Institutio. Du wirst überrascht sein, wie erbaulich das ist. Ja, oder geh in die Lutherwerke und schau dir da das eine oder andere an. Und ich glaube, das kann uns im Glauben wirklich nur gut tun und stärken.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr uns heute Lust gemacht habt, uns mit solchen großen Männern Gottes, die uns vielleicht heute mehr prägen, als wir ahnen, dass wir uns mit ihnen beschäftigen, auseinandersetzen. Vielen Dank auch für das, was deutlich geworden ist, dass da trotz unterschiedlicher Schwerpunkte ein großes, gutes, tolles Miteinander möglich ist. Das hat mich heute persönlich auch sehr ermutigt. Ja, liebe Zuschauer, toll, dass ihr mit dabei wart, und wieder die Einladung dazu, wenn es euch gefallen hat, dann gebt es auch weiter, sagt es weiter, dass es bei offen.bar viele tolle Angebote gibt, und wir wünschen euch Gottes Segen.